Erinnert ihr euch an die Folge, die wir 2 Tage vor Weihnachten bei Ne Dosis Wissen veröffentlicht haben? Da ging es um den Kindergesundheitsbericht. Und wir hatten da einige Punkte, die nicht so ganz super waren. Und heute haben wir quasi das Sequel dazu, also die Nachfolge, was nämlich genau danach, nach dem Kindesalter kommt, im Übergang zum Erwachsenwerden.
Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer werktags schon ab 6 in der Früh mit einem Thema in schnellen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 15. Januar.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und wir schauen uns an und haben mit einer Expertin darüber gesprochen, wie gut die Transition von jungen Menschen zwischen Pädiatrie und dann später Expertinnen und Experten funktioniert, die eine chronische Erkrankung haben, bei denen es also besonders wichtig ist, dass sie auch in der Erwachsenenmedizin gut angebunden sind. Und unsere Expertin hierfür ist heute Gundula Ernst. Sie ist medizinische Psychologin an der Medizinischen Hochschule in Hannover und Vorsitzende der Gesellschaft für Transitionsmedizin, so heißt das eben genau, diese Transition, diesen Übergang. Federführend hat sie dabei bei der Erstellung der S3-Leitlinie Transition von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin mitgewirkt. Die wurde jetzt gerade bis 2026, also dieses Jahr, verlängert. Und ich zitiere sie jetzt auch schon mal. Sie sagte, wir investieren ganz viel in die Gesundheit und das Wohlergehen der Kinder. Und dann ist es doch schade, wenn wir an dieser Stelle das Erreichte aufs Spiel setzen. Ihr merkt also, das wird spannend zum ersten Kaffee des Tages. Schnappt euch den und dann geht's los. Und da das heute so viele unterschiedliche Bereiche, sowohl medizinisch als auch versorgungstechnisch betrifft, brauchen wir da erstmal so ein paar Fakten als Grundlage. Rechtlich hat sich da nämlich auch im letzten Oktober, also Oktober 25, was getan. Seitdem ist es nämlich möglich, den Zeitpunkt, den Stichpunkt quasi, zu wann gewechselt wird, ein bisschen nach hinten zu verschieben. Das war genau zum 18. Geburtstag sozusagen und inzwischen ist es möglich vom 18. bis zum 21. Unsere Expertin Ernst sagte dazu, das ist etwas, für das wir wirklich sehr gekämpft haben. Denn gerade um den 18. Geburtstag herum passiert viel, können sich wahrscheinlich alle gut dran erinnern, egal ob man da jetzt eng angebunden in der Medizin ist oder nicht. Ein Schulabschluss steht wahrscheinlich an, Umzug vielleicht, viele Strukturen brechen auch weg. Aber man muss auch bedenken, natürlich ist mit 18, Punkt 18, nicht jeder Mensch so weit zu sagen, ja super, jetzt bin ich unabhängig, jetzt lege ich los, ich mache das alles alleine. Viele betrachten sich da ja auch selbst noch irgendwie als jung, als Kind vielleicht sogar. Für Gundula Ernst geht auch dieser Begriff Transition weit über den des Transfers hinaus. Sie sagte, das ist ein umfangreicher Prozess, um fürs eigenständige Leben mit der Erkrankung fit zu machen und langsam an die Erwachsenenmedizin angebunden zu werden. Wie groß ist da eigentlich der Bedarf? Um die 15% in Deutschland von jungen Menschen haben einen speziellen medizinischen Versorgungsbedarf und brauchen das also. Wir sehen auch, dass die Transition bisher schlecht läuft. Bei der Adipositas zum Beispiel verliert die Hälfte der Betroffenen den Anschluss zwischen Pädiatrie und Erwachsenenmedizin. Bei ADHS ist mehr als die Hälfte. Und bei den angeborenen Herzfehlern, also auch wirklich eine Erkrankung, die ja den Tod zur Folge haben kann, weiß die Hälfte der Patienten und ein Drittel der Versorger nicht, dass es sogenannte EMAH-Zentren gibt, nämlich Zentren für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Das birgt Gefahren, ich habe es gerade schon gesagt, Therapieabbruch, Verschlechterung des Gesundheitszustandes, Notfallsituationen natürlich oder sogar, wenn da jemand schon transplantiert wurde, Herz, Lunge etc., den Transplantatverlust im schlimmsten Falle. Unsere Expertin meinte dazu, das ist eine Katastrophe aus individueller und natürlich auch volkswirtschaftlicher Sicht. Und wir wollten dann natürlich von ihr wissen, okay, wie würde es denn idealerweise funktionieren? Und da erläuterte sie, das sind im Grunde genommen 3 Phasen, in der diese Transition passiert. Die erste Phase startet mit der Pubertät. Hier kann es schon eine ganz individuelle Beratung geben, eine Schulung von der Person, die selber krank ist, zur Erkrankung selbst, aber natürlich auch Beratung Richtung Berufswahl, welcher Lebensstil passt dazu. Und ich zitiere sie jetzt nochmal, sie sagt, im Jugendalter kommen viele neue Themen dazu, wie der Wunsch nach Unabhängigkeit, Sexualität, Alkohol, Berufsplanung, das alles muss berücksichtigt werden. Und natürlich müssen an der Stelle auch die Eltern lernen, die Verantwortung abzugeben, ihrem Kind wirklich zu vertrauen und auch auszuhalten, wenn es das Kind dann eventuell anders macht und damit anders umgeht als die Eltern selbst. Zweite Phase startet dann so mit 18, 21. Da sollte eigentlich eben eine Übergabe, Übernahme mit einer schriftlichen, gut strukturierten Epikrise erfolgen. Sollte, ist da die Betonung. Unsere Expertin Ernst berichtete, da haben wir aktuell alles vom riesigen Aktenstapel bis hin zu einem einfachen Ausdruck, auf dem dann verschiedene Diagnosen draufstehen und der schriftliche Hinweis mit Bitte um Übernahme. Also viel zu viel und viel zu wenig Information. Wenn möglich und wenn das dann auch nötig ist, kann man eine sogenannte Transitionssprechstunde machen. Das wäre ideal. Dritte Phase ist dann die Nachbetreuung, denn, das darf man auch nicht vergessen, auch da gehen dann viele später noch verloren. Unsere Expertin berichtete, Pädiater kümmern sich da meistens mehr, die telefonieren auch mal hinterher, ja, wenn man einen Termin versäumt hat. Bei den erwachsenen Medizinerinnen und Medizinern sieht das anders aus. Die erwarten, dass die Patienten sich selbst kümmern und natürlich bei einem verpassten Termin einen neuen ausmachen und dass man da natürlich dann auch drauf warten muss. Oder vielleicht sogar die Praxis wechseln. Es gibt also sehr viele Hürden, die bei dieser Transition zwischen Kinder- und Erwachsenenmedizin überwunden werden müssen. Die psychologischen Hürden für die jungen Menschen ist es vor allen Dingen, laut unserer Expertin, dass die sich des Themas oft nicht so richtig bewusst sind. Da sind viele andere Interessen vielleicht im Vordergrund. Auch häufig der Fall, es gibt eine besonders starke emotionale Bindung an das alte Versorgungsteam. Also da will gar kein Wechsel erfolgen. Die Jungen sagen, kann ich nicht einfach bitte hierbleiben? Und da betonte sie auch nochmal, die Jugendlichen sind häufig noch nicht so reif, dass sie diesen Transfer so schön strukturiert angehen können. Bei den Eltern ist die psychologische Hürde, die haben einfach Angst vor einer schlechteren Versorgung im Erwachsenenbereich. Haben wir auch gerade gehört, ist nicht ganz unbegründet. Und natürlich vor dem Kontrollverlust, den ich schon erwähnt habe. Bei den Behandelnden darf man nicht vergessen, da kommt einfach eine neue Patientin, ein neuer Patient. Das ist ein Thema von sehr vielen, die diese haben. Es herrscht eine generelle Überlastung, gerade bei Fachärztinnen und Fachärzten. Das heißt, das kann einfach ein bisschen mehr verloren gehen. Dann haben wir in Deutschland natürlich auch strukturelle Hürden. Wäre ja schade, wenn das anders wäre. Wir haben total heterogene Strukturen. Auch hier, je nach Bundesland, unterscheidet sich das. Wer übernimmt was? Auch die Krankenkassen entscheiden unterschiedlich. Ja, das zahlen wir. Nee, das zahlen wir dann wiederum nicht. Und auch bei den Indikationen kann es sehr unterschiedlich sein, ob so eine Transferleistung vergütet wird oder nicht. Unsere Expertin meinte da ganz klar, das ist ein Flickenteppich. Jeder macht so ein bisschen seins, was manchmal auch vielleicht sinnvoll ist. Aber es ist einfach schwierig, da Standards einzuführen. Und zu guter Letzt, die finanziellen Hürden habe ich eben gerade schon anklingen lassen. Es gibt kaum oder eher selten ein extra Budget für Transitionsleistungen, wie eben die super ausführliche Epikrise, die Transitionssprechstunde, die Übergangssprechstunde. Das fehlt einfach. Und da würde sich unsere Expertin natürlich sehr darüber freuen, wenn noch ein bisschen mehr investiert werden könnte, damit es Erwachsene werden, die weitestmöglich gesund am normalen Leben teilhaben können, einen Job haben können, Familie gründen und einfach alles so gestalten können, wie sie es möchten. Zum Glück gibt es auch schon ein paar Unterstützungsangebote. Da haben wir euch natürlich alle Links in die Shownotes gepackt. Schaut da auf jeden Fall rein, wenn es euch betrifft. Da wäre zu erwähnen das Berliner Transitionsprogramm. Das klingt ja nach Berlin, das ist aber auch bundesweit einsetzbar. Ist eine 24-monatige Begleitung für junge Patientinnen und Patienten. Kosten werden häufig, da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Leistungen, von mehreren Krankenkassen übernommen. Und auch auf Anfrage gibt es da Epikrisenformulare, ist adaptierbar und so weiter. Dann gibt es das Translate NAMSE. Also das NAMSE ist ein Akronym, Nationales Aktionsbündnis für seltene Erkrankungen und so weiter, ist schon bei mehreren seltenen Erkrankungen erprobt worden, auch an Zentren, und soll eigentlich laut GBA-Beschluss in die Regelversorgung überführt werden. Die Realität ist aber laut unserer Expertin, dass aktuell noch jede Klinik mit einer Krankenkasse extra verhandeln muss, dann gibt es oft nur einen pauschalen Betrag für die Gesamtversorgung. Das heißt also, da gibt es noch Luft nach oben. Und dann möchte ich noch erwähnen, dass Modus, das ist ein Programm für Patientenschulungen. Das heißt, es sind erprobte Gruppenschulungen für Jugendliche und Eltern und begleitende Websites dazu. Zu guter Letzt natürlich die Frage an unsere Expertin, was kann man da alles tun? Ja, alles Erwähnte. Sie meinte auch, bitte das Rad nicht neu erfinden. Einfach schon schauen, was gibt es? Das habe ich euch jetzt gerade gesagt. Und auch nochmal die Ergänzung von ihr, die Gesellschaft für Transitionsmedizin steht auch gerne beratend zur Verfügung. Das heißt, tja, bei der Transitionsmedizin, da gibt es noch viel, was besser werden muss, aber es gibt auch schon ganz viel Angebot, was es euch und den Eltern und den jungen Menschen hoffentlich leichter macht. Das war unsere Dosis Wissen für heute und jetzt ist es mir eine große Freude, unsere Spezialfolge zu morgen anzukündigen. Wir gehören ja zur Apothekenumschau, wie ihr natürlich wisst, und die feiert 70 Jahre Bestehen. Also seit 70 Jahren gibt es die Apothekenumschau und aus diesem Anlass habe ich mit Professor Liselotte Mettler gesprochen und zwar über ein Thema, was mir natürlich als Viszeralchirurgin auch ziemlich am Herzen lag, nämlich die Anfänge der laparoskopischen Chirurgie. Lilo Mettler, werdet ihr hören, ganz tolle Frau, ist nämlich quasi die letzte lebende Zeitzeugin, die live miterlebt hat, wie ja da die ersten Schritte gegangen waren. Extrem spannend. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da morgen reinhört oder vielleicht am Wochenende dann Zeit findet, diese längere Spezialfolge zu 70 Jahre Apothekenumschau zu hören.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.